Fida spricht. Folge 3. Schluss mit großer Pause. Jetzt geht's in die Schule. KI mit Verantwortung. Lernen, anwenden und Inspiration bei der Fida. Mit Lisa und Björn von der FIDA.
Hallo.
Hi.
In Folge 2 haben wir, glaube ich, sehr überzeugend dargestellt, dass KI A nicht nur was für große Konzerne, sondern durchaus auch was für KMUs, Verwaltung, Mittelstand und Handwerk ist. B, es für den Einsatz von KI keine exorbitanten Budgets braucht und C, es ziemlich schnell zu ziemlich konkreten Ergebnissen kommt. In dieser Folge werden wir jetzt checken, wie das genau passieren soll. Also Lisa, also Björn, was passiert, wenn die FIDA zu einer Firma kommt, hinschaut und schult? Wie soll daraus, so wie ich das gelesen habe, sofort ein Mehrwert geschaffen werden? Also ich meine, das Thema KI ist doch relativ komplex.
Das Thema ist natürlich komplex und es ist ein IT-Thema. Es ist für viele, um dieses unsäglich die Tat zu bemühen, noch Neuland. Erstmal fangen wir wirklich damit an, mit den Grundlagen an. Also was ist das eigentlich, wovon wir gerade reden? Was ist zum Beispiel ein Sprachmodell? Was sind diese ganzen Schlagwörter, LLM zum Beispiel? Was versteht man darunter?
Was denn?
Large Language Models, also zum Beispiel diese großen Sprachmodelle wie zum Beispiel ChatGPT. Da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, verschiedene, sag mal, Anbieter, wie zum Beispiel OpenAI, die ja momentan sehr bekannt sind. Aber es gibt auch die bekannten Modelle, wie zum Beispiel Llama vom Meta-Konzern. Es gibt chinesische Modelle, es gibt europäische Modelle. Und dass man überhaupt erstmal einen Überblick bekommt, was ist das eigentlich, was hat das für Vor- und Nachteile. Also wirklich so die absoluten Grundlagen, wie benutze ich die? Und dann hat man die Klassiker, dass man einfach nur eine Texteingabe hat, wie bei ChatGPT. Und was ist ein Prompt? Was versteht man unter Prompting?
Da die meisten, wenn ich ganz kurz dazwischen gehen darf, mit Sprachmodellen sowieso nur ChatGPT als Laien verbinden. Wo liegen denn da die Unterschiede?
Es kommt sehr darauf an, was man bevorzugt. Wenn man zum Beispiel chinesische Modelle nimmt, kann es sein, dass da gewisse politische Ereignisse ausgeklammert sind. Ob dich das jetzt einschränkt in deiner Arbeit im Autohaus, weiß ich nicht. Vielleicht hat das Modell aber ganz andere Möglichkeiten, Text zu generieren oder andere Stärken. Ich habe jetzt zum Beispiel sehr viel mit dem Modell von Elon Musk gearbeitet, mit Grok, was sehr gut ist, was Stärken und Schwächen hat. Und man muss wie immer, wie auch mit Wikipedia, wie auch mit verschiedenen Medien, einfach eine gewisse Medienkompetenz haben. Man muss sich bewusst sein, was die Ausgaben bedeuten, wie die Modelle vielleicht trainiert wurden und was dahinter steckt. Und diese Kompetenz versuchen wir mit aufzubauen, ein Bewusstsein zu schaffen.
Das heißt, es kann auch sein, dass unterschiedliche Firmen, dass unterschiedliche Kunden eure Modelle auch mit dem jeweils für sie am besten passenden Modell bekommt, das also gar nicht unbedingt immer nur ChatGPT sein
natürlich,
muss.
Natürlich, ja. Genau das, also wählen ja sozusagen anhand des Anwendungsfalls aus, welches Modell das richtige ist, allein schon von der Mächtigkeit her. Es muss ja nicht immer das Modell sein, was wunderbar poetische Texte schreiben kann, wenn ich einen Anrufbeantworter bedienen möchte. Da helfen vielleicht auch schon kleinere Modelle, die schon deutlich weniger leistungsfähig sind, aber genau diesen Anwendungsfall abdecken. Das ist ja auch eine Kostenfrage im Endeffekt, darum, weil die großen Modelle, die alles können, in der Regel auch einen Tick teurer sind als die kleinen. Wir reden jetzt von Centbeträgen, aber die sind natürlich hochsummieren pro Anwendung. Aber wir waren ja bei der Schulung, also wir probieren überhaupt erstmal ein Verständnis aufzubauen, dann im Kopf auch die Möglichkeiten und Erwartungen gerecht zu wecken, was geht und was vielleicht auch nicht geht. Also es ist auch keine Magie, von der wir reden. Es ist ja kein Hexenwerk und Zauberei. Man kann auch nicht die riesen Erwartungen daran haben, sondern man muss realistisch bleiben. Und das versuchen wir auch mit den Schulungen abzudecken.
Kommen wir mal konkreter vielleicht, Lisa, auch zu den Schulungen. Oder fangen wir vorher erst mit einem Workshop an. Einem Workshop, bei dem ich nicht mal genau weiß, ob er S4D oder C4D ausgesprochen wird. Hilf mir bitte.
Tatsächlich heißt das Strategy for Data. Diese Workshops, wo Unternehmen XY mit KI starten will, aber nicht weiß wo. So, und dann kommen wir und schauen uns halt verschiedene Prozesse an. Mein Kollege hat dann immer so eine lustige bunte Matrix und dann werden da die einzelnen Prozesse analysiert und am Ende schaut man, okay, wo macht es Sinn, wo macht es denn keinen Sinn? Also wir wollen ja auch nicht irgendwelche Prozesse mit KI unterstützen, nur um Geld zu machen, und da macht es vielleicht gar keinen Sinn. Das ist sozusagen das Grundkonzept von diesem Strategy for Data Workshop.
Der ist praktisch, bevor ihr richtig konkret auch ans Programmieren soweit geht, ist praktisch vorgelagert, um beim jeweiligen Kunden erstmal zu eruieren, wie sind eure Abläufe? Wo macht es Sinn, dass wir andocken?
Wo ist die Erfolgswahrscheinlichkeit am höchsten, dass wir Spaß damit haben?
Okay.
Also das ist genau dieser Punkt, zu schauen, sind die Daten da, ist das Know-how da, was man vielleicht braucht, sind die finanziellen Auswirkungen auch gegeben? Also wenn ich natürlich was einführe, was sich vielleicht auch gar nicht monetarisieren lässt. Es kann sein, dass es sinnvoll ist, das zu tun. Kann aber auch sein, dass man vielleicht lieber erstmal was anderes nimmt, wo man mitkriegt, da tut sich was. Also das ergibt eine Gesamtbewertung sozusagen, und danach kann man sagen, wir fangen jetzt vielleicht mit dem Anwendungsfall an.
Wie lange dauert so ein Strategy for Data Workshop? Ist das abhängig vom Ziel, vom Projekt? Was kostet der? Und wie viele Leute aus meiner Firma müssen in dieser Phase in diesem Workshop schon involviert sein?
Also in der Regel sind das immer so halbe Tage Workshops oder Ganztagesworkshops, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist und wie viele Leute eben an dem Workshop beteiligt sind. Aber auch da reden wir von einem unteren vierstelligen Bereich.
Jetzt haben wir wer dabei sein muss, ist die Frage, vielleicht hat es ja noch gestellt, also die Leute, die die Prozesse betreffen, die damit zu tun haben und die es einschätzen können. Aber auch dann auch nur die, und man braucht ja jetzt nicht eine Riesenrunde, sondern man geht halt Schritt für Schritt durch. Und wenn es ein Buchhaltungsprozess ist, dann sollte halt die Buchhaltung dabei sein. Wenn es ein Recruiting- oder Marketingprozess ist, nehme ich halt Personal oder Marketing rein.
Wenn wir jetzt hier schon mal unter den Insidern sind, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand nach dem S4D-Workshop sagt, das machen wir mit euch?
Es läuft gegen 100% aus der Erfahrung heraus, weil die Leute, die sich darauf einlassen, ja schon meistens wissen, dass sie was tun wollen und eher auf der Suche sind nach dem ersten Anfang und nach dem ersten Schritt. Das erarbeitet man ja gemeinsam. Und dann ist eben unser Ansatz, das so niedrigschwellig anzusetzen, dass man schnell die Erfolge sieht. Das heißt, dass auch die Kosten niedrigschwellig im Sinne von auch Kosten und Aufwand. Meistens geht man raus mit dem Wissen, es gibt überhaupt kein Argument, das nicht zu tun.
Es klingt schon so, dass diese Workshop auch sehr individuell sein müssen, weil jede Firma hat ein anderes Ziel, hat andere Projekte, hat andere Bedürfnisse. Also dass ihr dann praktisch nicht sagt, ich habe da so einen Standardbaukasten, den ich überall drüber zimmere. Ihr müsst ja dann auch relativ individuell auf die jeweilige Firma, auf den jeweiligen Kunden eingehen, oder?
Also es ist schon immer individuell zugeschnitten, aber es heißt eben Strategy for Data. Also dieser Prozess an sich, den man da durchläuft, ist der gleiche. Die Kollegen bereiten sich natürlich vorher auch schon darauf vor und überlegen, was macht am meisten Sinn.
Okay, dann kommen wir jetzt raus aus dem Workshop hin zu etwas, was ich großartig finde, weil das so ein bisschen nach FBI Academy klingt. Das ist die FIDACademy. Erstmal die wichtigste Frage, ist das richtig ausgesprochen?
Ja.
Was ist die FIDACademy und was muss ich tun, um von der angenommen zu werden, von der Academy?
Ja, in der Regel kommt dann Hagrid zu dir und überstellt dann den Brief, genau.
Und dann so geht's an die FIDACademy.
Nein, schön wär's. Nee, tatsächlich kann jeder teilnehmen. Also ganz einfach kann man sich über die Webseite anmelden, wenn man beispielsweise einen KI-Grundlagenkurs sich ausgesucht hat, füllt das Formular aus.
Zack. Ist das face-to-face dann die Schulung oder sind das Webinare?
Webinare, wenn man...
Beides.
Ja, genau. Wenn man aber möchte, dass wir vor Ort sind, dann geht das natürlich auch.
Also wie werde ich jetzt angenommen von der Academy?
Du meldest dich an.
Okay.
Genau. Also entweder du kommst über die Webseite, meldest dich an, wählst den Kurs aus oder bekommen wir natürlich auch einfach Anfragen von Unternehmen, wo dann eben größere Personenanzahlen direkt für einen bestimmten Kurs angefragt werden oder man fragt natürlich irgendeinen individuellen Kurs an, den es beispielsweise auf der Webseite noch nicht gibt. Dann wird natürlich gefragt, könnt ihr das auch anbieten?
Das ist eigentlich ganz lustig. Wir haben ja bei der FIDA mit der FIDACademy angefangen. Vom schwersten eigentlich, dass wir für die Automobilbranche ein berufsbegleitendes 6-Monate-Programm konzipiert haben, in dem ehemalige Ingenieure, also sind immer noch Ingenieure, aber ihre Jobs fallen nach und nach weg, umgeschult werden sollen zu Experten im Data Science Bereich. Und das läuft wirklich berufsbegleitend über 6 Monate. Damit haben wir angefangen. Auch das geht natürlich grundsätzlich bei Null los. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir sollten vielleicht auch mal schauen, dass wir Kurse konzipieren, die Low-Level, niedrigschwellig sind, um die Grundlagen zu haben. Und dann haben wir das gesamte Paket eigentlich aufgebaut.
Könnt ihr das vielleicht noch ein kleines bisschen konkreter machen? Also was sind das für Schulungen? Was sind das für Kurse? Von wo bis wo? Zumindest mal grob so die Range einordnen.
Die meisten wissen das wahrscheinlich noch nicht, aber zu Beginn des Jahres, so im Februar, kam der EU AI Act, das ist so ein wunderbarer Zungenbrecher. Und zwar sagt der unter anderem, dass alle Unternehmen, wo Mitarbeiter mit KI arbeiten, auch dementsprechend geschult werden müssen. Das ist tatsächlich so eine Verordnung. Keiner weiß das. Keiner weiß, wie konkret sie umgesetzt werden soll, was die Konsequenzen sind, wenn man es nicht tut. Das ist alles so ein bisschen schwammig formuliert.
Wer kontrolliert das und wie?
Genau, das ist halt so eine typische Verordnung eben. Daraufhin haben wir dann gesagt, okay, wir bieten eben diese KI-Grundlagenschulung an. Das ist halt wirklich so diese ganzen Basics, wie Björn eben auch schon gesagt hat. So, was ist ein Prompt? Was gibt's für Modelle und so weiter? Wie arbeite ich eben mit diesen ganzen
Werkzeugen,
danke. Und wie setze ich das eben sinnvoll ein bei mir im Alltag? Und bis hin dann eben zu dieser Python-Schulung, das ist das, was Björn eben auch erklärt hat. Da ist es so, man hat so kleine Modellautos und die werden eben über Monate hin trainiert, dass die letztendlich dann irgendwann selbst fahren können.
Wenn ich jetzt auch gerade bei deinem Beispiel bleibe, wo Ingenieure in einen ganz anderen Bereich eintauchen, der zwar fachlich noch mit dem zu tun hat, aus dem sie kommen, aber aufgrund der neuen Entwicklung fallen diese Berufe dann weg. Welchen Abschluss kann ich denn an der FIDACademy machen?
Wir haben tatsächlich schon überlegt, ein Zertifikat aufzusetzen, was wir dir dann mitgeben. Also das Wichtige bei uns ist, wir wollen Kompetenz vermitteln und wir wollen nicht mit Zertifikaten um uns werfen. Also wir sind ja keine Hochschule oder offizielle Bildungseinrichtung. Was wir halt machen, ist eben eine kompetente Wissensvermittlung. Und was wir mitbringen, das ist vielleicht das Spannendere, Personen, die dort ausbilden, die aus völlig verschiedenen Berufen kommen, teilweise schon in der Lehre waren, häufig in der akademischen Lehre waren, also auch da Berührungspunkte haben, aber die fachliche Expertise haben. Und das ist eigentlich das, was uns wichtiger ist. Der Abschluss ist dein Kompetenzgewinn.
Ist das eine Einbahnstraße, wenn ich so ein Webinar teilnehme, oder gibt es da auch Feedbackmöglichkeiten?
Nee, bei uns ist das total interaktiv gehalten und die Teilnehmer, also gerade auch in diesem Python-Workshop, das halt wirklich über Monate geht, das ist natürlich immer interaktiv und man kann dann jederzeit Fragen an den Referenten stellen und eben auch in bestimmten Abständen finden dann solche Fragerunden statt, wo man dann Fragen stellen kann oder gerade wenn man diese Autos programmiert, das ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so einfach, würde ich sagen, und dann ergeben sich natürlich dann auch wieder die ein oder anderen Fragen. Aber auch diese Grundlagentrainings, das ist total interaktiv und die Referenten haben dann natürlich auch immer verschiedene Aufgaben währenddessen, wo man eben selber ein Bild generieren muss oder wo man dann halt testet, wie unterschiedlich die Ausgaben eben in ChatGPT sind, wenn man halt bestimmte Fragen eingibt.
Du hattest aber nach Feedback gefragt und das beste Feedback ist, dass wir große Konzerne haben, die die Schulungen und die Trainings bei uns immer wieder buchen. Also kann es nicht so schlecht sein, was da stattfindet. Und wir haben eine große Versicherung, bei der wir, glaube ich, schon über 1000 Leute durchgeschleust haben durch diese Schulungen und auch weitere Logistikdienstleister. Also es ist das Schöne, es ist ja komplett branchenunabhängig. Die werden immer wieder gebucht und die Leute sind zufrieden und kommen zurück. Und das ist ja ein ganz guter Vertrauensbeweis. Unsere Hoffnung ist natürlich, dass die dann noch mit Projektanfragen zurückkommen und nachdem sie verstanden haben, was
alles
möglich
machen kann.
Ist, das ist ja für uns auch so ein bisschen ehrlicherweise auch dann eigentlich der Einstieg in die Projektarbeit.
Kommen wir von der Feedacademy mal zu ein paar ganz konkreten Use Cases. Miss Daisy aber ohne ihren Chauffeur, dafür mit was?
Mit KI. Vielleicht will Björn erstmal was zur Entstehungsgeschichte sagen.
Ja. Und woher der Name kommt, würde mich natürlich sehr interessieren.
Ja, der Name ist eine Ableitung aus einem anderen Produkt. Also wir hatten eine Anwendung als Web-Oberflächentool. Das ist relativ speziell, brauchen wir vielleicht in der Runde jetzt nicht oder an dieser Stelle nicht erklären. Aber der Name kam daher, dass wir uns überlegt haben, wir wollen eine Lehrerassistenz haben. Und das war dann die Idee. Deswegen Miss Daisy als Lehrerin. So ist das entstanden. Und mich hat ein Freund angesprochen, der in der Schule als Lehrer arbeitet und der auch gerne mal wissen wollte, was man mit ChatGPT eigentlich machen kann. Da habe ich mich mit ihm zusammengesetzt und das eine Stunde erklärt und aber dann auch gemerkt, ja, er hat das schon verstanden, aber bis er das so umsetzen kann, das ist extrem mühsam. Und daraufhin haben wir überlegt, wie können wir denn eigentlich den Lehrern helfen bei der Aufgabengenerierung oder vielleicht Aufgaben cooler zu gestalten, aktuelle Beispiele einpflegen zu lassen oder generell verschiedene Versionen von zum Beispiel Klassenarbeiten zu erstellen, dass man nicht nur die A- und B-Version hat, sondern dann waren doch noch Leute krank, dass man noch eine C-Version hat auf gleichem Leistungsniveau. Das kann man alles mit ChatGPT machen, aber es ist relativ aufwendig, wenn man es gut machen möchte. Und dabei nehmen wir einen Großteil der Arbeit.
Das ersetzt doch dann vielleicht auch wirklich irgendwann mal den Mensch, der vor der Klasse stehen muss, oder nicht?
Tatsächlich nicht. Das ist auch gar nicht das, was wir wollen. Wir wollen eben, dass die Lehrkräfte entlastet werden. Gerade top aktuelles Beispiel. Es gibt viele ukrainische Kinder hier und unsere Miss Daisy beispielsweise kann dann eben die ganzen Klassenarbeiten oder Schulaufgaben, egal, diesen ganzen Output eben auch einmal auf ukrainisch einfach ausgeben oder natürlich auch in anderen Sprachen. Aber oft ist es so, es heißt dann plötzlich kurz vor der Angst und ja, du musst jetzt Vertretung machen in Klasse 5, Biologie beispielsweise. Du bist gar kein Biologielehrer. Und ja, in solchen Fällen hilft Miss Daisy und man kann sich dann einfach kurzerhand schnell ein paar Aufgaben erstellen lassen oder einfach ein bisschen Input holen.
Wie weit ist Miss Daisy schon im Umlauf und wird auch genutzt?
Es gibt in Thüringen mehrere Pilotschulen, die es im Einsatz haben, die es verwenden. Es kommt auch sehr gut bei den Lehrern an und es geht eben nicht darum, die Lehrer zu ersetzen, sondern die Zeit im Klassenraum zu erhöhen. Dass sie genau das, was mühsam ist, die Vorbereitung oder natürlich gehört es zum Beruf dazu, es macht ja auch ein Stück weit Spaß, aber dass man diese Zeit effizienter gestalten kann, um noch mehr Zeit mit den Schülerinnen und Schülern zu verbringen. Darum geht es uns ja eigentlich bei der Einführung von Miss Daisy. Das technische Highlight ist eigentlich etwas, und das ist eine gute Überleitung, worum es eigentlich bei diesem Anwendungsfall geht. Im Endeffekt hinterlegen wir die Bildungspläne der jeweiligen Bundesländer als Wissen. Das heißt zum Beispiel, der Lehrer wählt am Anfang aus, ich habe eine 10. Klasse, Deutsch, Gymnasium in Thüringen. Und dann sagt er, stell mir eine Aufgabe. Und aus diesem einfachen Prompt wird ein bis zu DIN A4-Seite komplexer Hintergrundprompt von uns automatisch erzeugt, der die Bildungspläne des Landes Thüringen, 10. Klasse, Deutsch, Gymnasium auswertet und daraufhin eine passende Aufgabe generiert, die den Erwartungshorizont der Lehrer und der Schulform gerecht wird. Das war jetzt sehr komplexe Formulierung, aber im Endeffekt ist es, man guckt, was ist in dem jeweiligen Bundesland in der Jahrgangsstufe gefragt. Und dann kommen qualifizierte Ausgaben. Und das ist halt eben der große Unterschied, den ChatGPT so in der reinen Version nicht kann. Und das ist ein Beispiel dafür, was damit möglich ist. Bildungspläne sind das eine. Ich kann ja jegliches Art von Wissen einem Sprachmodell mitgeben und das so antrainieren, dass gescheite Ausgaben rauskommen. Das hat dazu geführt, dass wir zumindest mehrere Schulen in Thüringen haben, die es als Pilotschulen einsetzen. Und dass alle vom Schulamt bis zur Regierung bis hin zu den Lehrern alle sagen, sie würden es gerne haben. Aber wie so oft ist es häufig mal eine Budgetfrage, das flächendeckend einzuführen, weil wir natürlich dann von vielen tausend Nutzern reden. Und auch da, wir haben natürlich einen massiven Lehrermangel in Thüringen, bundesweit, nebenbei nicht nur in Thüringen. Und die Idee ist halt, dass man eben nochmal die Zeit der Lehrkraft im Klassenraum erhöht.
Wie lange dauert es noch, bis Miss Daisy auch Noten vergibt?
Wenn es darum geht, einen einfachen Text auszuwerten, die Antworten auszuwerten, nehmen wir mal einen Lückentext oder das Einfachste ist ein Multiple-Choice-Text. Ne? Also das auszuwerten ist wahrlich nicht komplex. Eine reine schriftliche Fließtextarbeit auszuwerten, da hätte ich einen gewissen Respekt davor und da möchte ich auch ehrlicherweise den kreativen Teil und den pädagogischen Teil der Lehrkraft jetzt nicht vorwegnehmen. Und da sind wir genau beim Thema.
Dichtinterpretation.
Zum Beispiel.
Mit Freitext.
Zum Beispiel, ja. Also das ist ja, also das ist genau auch handschriftlich, ne? Also auch da, man muss natürlich gucken, ob das überhaupt alles erkennbar ist. Mittlerweile sind die Lösungen sehr, sehr gut. Aber wie so oft, wir reden immer wieder von einem Mensch im Prozess. Und das war ja noch ein Punkt, der Lisa ganz wichtig ist, den wir jetzt hier direkt einfließen lassen können.
Natürlich muss man auch über den Output schauen, was bei der KI letztendlich rauskommt. Natürlich kann die uns eine Aufgabe erstellen. Ich kann das dann der Klasse vorlegen und so. Und wenn das dann natürlich fehlerhaft ist, ist es natürlich unpraktisch. Das kommt natürlich in den seltensten Fällen vor. Also unsere KI ist da schon gut trainiert. Aber natürlich muss der Lehrer immer vorab drauf schauen, ob das überhaupt Sinn macht. Oder ob natürlich auch die Kinder genau auf dem Level sind, was da eben rauskommt. Aber was ich auch schön finde, man kann beispielsweise auch tagesaktuelle Themen einfach einfließen lassen. Also wenn man früher am Kaffeetisch in der Thüringer Allgemeine ein Bild sieht, dann kann man einfach das in die Anwendung hauen und sagen, erstell mir irgendeine coole Idee für den Geschichtsunterricht oder für den Kunstunterricht oder Deutschunterricht oder was auch immer. Aber da kann
man der Lehrer, den ich vertreten soll, du hast vorher das Beispiel gehabt. Ich sag mal, ich bin jetzt Musiklehrer. Ich soll eine fünfte Stunde Bio vertreten, habe Bio aber nichts am Hut. Und dann benutze ich Miss Daisy, damit sie mir eine Bio-Aufgabe für die Klasse stellt. Dann kann ich doch als Musiklehrer nicht beurteilen, ob die Bio-Frage jetzt dem Wissensstand der Kids entspricht, ob das überhaupt irgendeinen Sinn macht.
Es wäre ja schlimm, wenn das so wäre. Also das würde ja zeigen, dass der Biolehrer eigentlich keinen qualitativen Anspruch mitbringen muss. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, was wir schon gesagt hatten. Was erwarte ich eigentlich von einer KI? Um mal eben eine überhaupt sinnvolle Beschäftigung für diese Stunde anzulegen, wird es reichen. Würde ich da jetzt die Abiturarbeiten mit generieren lassen, um dort Abschlussprüfungen mit durchzuführen, ohne selber Fachkompetenz zu haben? Wahrscheinlich nicht. Aber was ist denn besser? Die sitzen komplett gelangweilt drum und malen Bilder aus. Also vielleicht jetzt nicht in der Oberstufe oder in der 10. Klasse,
ne?
Aber, na, oder was singen, ja. Das.
Also früher wurden bei uns immer Filme gezeigt tatsächlich. Wir haben eigentlich immer Filme geguckt im Vertretungsunterricht. Ich meine, von daher ist es schon besser, wenn man dann einfach irgendwelche Aufgaben ausgibt, als einfach einen Film laufen zu lassen.
Okay, aber der Mensch als Kontrollinstanz, das war ja dein Ursprungsthema.
Ja.
Wieso, weshalb, warum?
Naja, mir ist es hauptsächlich in dem ganzen Unternehmensbereich eben einfach wichtig. Beispielsweise fangen wir mal wirklich bei den ganz einfachen Sachen an. Ich lasse eine E-Mail schreiben und sage, okay, was soll da rein? Da muss ich natürlich trotzdem, bevor ich die abschicke, einfach nochmal drüber schauen. Und genauso ist das ja in anderen Bereichen. Also im Marketing kann ich nicht einfach mir irgendeinen LinkedIn-Text generieren lassen und sagen, pack das jetzt einfach auf LinkedIn. Das muss ich natürlich schauen.
Machen aber einige, das sieht man auch dann deutlich.
Ja, überall, wo eine Rakete drin ist.
Ja. Das
triggert mich total. Ja, also man muss
tauche
da wirklich
ein in die wunderbare Welt. Wenn du das liest, weißt du, es ist ein Text aus
definitiv.
Der
Chat-GPT
von vor zwei Jahren.
Deep Dive.
Vielleicht möchtest du die verbleibende Zeit noch nutzen, um noch ein paar andere konkrete Use Cases aufzuzeigen.
Ich würde gerne noch mal auf so einen Transkriptionsfall eingehen. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, es gibt viele Unternehmen, die verschiedene Sprachnachrichten oder irgendwelche, alles, was mit Sprache zu tun hat, am Tag bekommen. Sei es jetzt von WhatsApp über Anrufe und so weiter. Und das muss natürlich alles ausgewertet werden. Das kann man machen, indem man das Ganze einfach transkribiert. Man kann das Ganze verschlagworten. Und ja, somit kann man natürlich viele Unternehmen unterstützen und viele Prozesse einfach verschlanken. Und so hat man eben einfach schon ganz, ganz viel Zeit gewonnen. Und der Mensch letztendlich muss sich dann nur noch diese Auswertung anschauen.
Helf mir noch mal ganz kurz juristisch. Wie ist das aktuell geregelt, wenn ich auf einen solchen Chatbot treffe? Muss da vorher gesagt werden, Achtung, Sie sprechen jetzt mit einem Chatbot oder Achtung, Sie reden jetzt mit einer KI oder ist das dem Unternehmen selbst überlassen?
Ich würde das zumindest auf Meetings beziehen. Also wenn wir beispielsweise im Meeting sagen, wir lassen das mitlaufen, dann muss man das natürlich machen. Also gerade wenn Externe mit dabei sind, muss man sagen, okay, das Meeting wird jetzt aufgezeichnet und dann muss dann jeder zustimmen. Meistens werden dann automatisch erstmal wieder alle stumm geschalten und die Kamera geht aus und man muss dann aktiv quasi seine Zustimmung geben.
Der Use Case, ein schöner Anwendungsfall, der das Gesagte ein bisschen erweitert, ist noch eine klassische Vollständigkeitsprüfung. Wenn jemand ein Angebot haben möchte und eine Mail schickt, und das ist jetzt, da sind wir wirklich wieder beim Handwerk. Nehmen wir mal ein schönes aktuelles Beispiel, weil die Sonne hier gerade so scheint, ein Balkonkraftwerk. Wenn ich sowas möchte und ich schicke das zu meinem Monteur, dann könnte so eine KI erstmal schauen, sind die Informationen, die ich überhaupt brauche, alle da. Das heißt, die Mail kommt an, egal zu welcher Uhrzeit, wird ausgelesen, wird, wie ist die Lage, wie ist die Ausrichtung, welches Budget hast du, was für technische Anforderungen bringst du mit? Also wenn es dann meinetwegen ist eine Steckdose, nee, also ich bin jetzt kein Experte für Balkonkraftwerke, aber derjenige Betrieb, der die Anfrage bekommt, weiß ja schon, was sind immer die Fragen, die er beantwortet haben muss. Und der diese Anfrage per Mail reingeschickt hat, bekommt innerhalb von Minuten eine Rückantwort, schön wohlformuliert. Wir haben gesehen, du möchtest ein Balkonkraftwerk, wir haben festgestellt, du hast die Lage Süd angegeben, aber bitte sag uns noch was zur Dachneigung, das, das und das. Und wenn du hast, dann schick uns bitte gleich noch Bilder mit. Und dann bekommt er sofort eine Antwort auf seine Anfrage, die er qualifiziert so aufwerten kann, dass er sie zu einem den Betrieb zurückschicken kann und er muss eben nicht dort einen Monteur abstellen, der diese ganzen Fragen telefonisch klärt. Das ist übrigens ein realer Fall aus dem Versicherungskontext, wo es um Schadensbearbeitung geht. Das heißt, eintreffende Mails werden geguckt, ist meinetwegen die Versicherungsnummer da, sind Fotos an dabei, sind alle Informationen, Zeit, Ort, was ist wirklich passiert, angegeben. Und wenn nicht, kriegt man sofort eine Antwort, bitte reiche ich das noch nach. Und gerade bei so einem Versicherungsfall, wenn es wirklich darum geht, schnell einen Schadensfall zu bearbeiten, ist es ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn man sofort eine Antwort bekommt, die qualifiziert die fehlenden Informationen noch abfragt. Aber genauso wäre es natürlich eine schöne Antwort, wenn nicht nur zurückkommt, ich bin gerade eine Woche im Urlaub, ich melde mich in 2 Tagen und rufe dann oder in 2 Wochen und rufe dann zurück, sondern wenn man sofort eine qualifizierte Rückmeldung bekommt, die einen vielleicht auch noch Hinweise geben darauf, was ich eigentlich wirklich will.
Habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen zu euren Use Cases? Jetzt sehe ich 2-mal Kopfschütteln, dann machen wir hier einen Deckel drauf und kommen ganz zum Schluss der heutigen Folge. Nochmal auf die Geschichte. So haben wir den Podcast in Folge 1 begonnen, so könnten wir mit Folge 3 heute aufhören. Da haben wir gesprochen, diese ganzen lästigen Dinge, diese Routinen, die es gilt, mit Hilfe von KI uns Menschen abzunehmen.
Genau, lästige Themen war ja das, worum es eigentlich geht. KI eben da einzusetzen, wo wir von unseren eigenen Prozessen genervt sind, wo es besser sein könnte, wo es besser laufen könnte, wo wir vielleicht unsere Mitarbeiter unterstützen können durch, wie ich es gerade schon beschrieben habe, diese Assistenzfunktion. Schau mal, ob alles wirklich da ist, was du an Informationen schicken musst. Guck, wo du vielleicht zu wenig Personal für hast oder wo das Personal sich mit Dingen beschäftigt, die Zeit fressen. Und dann lass uns gemeinsam daraus eine Idee generieren, wie wir vielleicht unterstützen können.
Lisa, dein Schlusswort für die heutige Folge.
Einfach mit KI starten, keine Angst haben und die Mitarbeiter von Anfang an in den Prozess mit einbeziehen, sodass die sich natürlich von Anfang an abgeholt fühlen und nicht irgendwie Angst haben, ersetzt zu werden und ja, einfach so im Alltag schauen, welche Prozesse kann man eben mit KI unterstützen und kommt einfach auf uns zu. Entweder wir können euch im KI-Bereich schulen, die Mitarbeiter schulen, wir können Workshops durchführen oder wir können mit kleinen KI-Projekten starten.
Und dann geht's dann auch auf die Feed Academy und da kann man auch dann die größeren Projekte begleiten. Schaut euch mal an, was die Feed da zu bieten hat. Auch wenn ihr nur eine ganz kleine Firma seid, die vielleicht 5, 6 Leute bloß hat. Wenn ihr einen Handwerkbetrieb habt und natürlich auch, wenn ihr eine große Firma seid. Aber das, was wir, glaube ich, in den letzten 3 Folgen auch gut rausgehört haben, ist, dass die FIDA sehr individuell mit euch arbeitet. Ihr kriegt da nichts übergestülpt. Das sind sehr individuelle Lösungen für die ganz verschiedenen Use Cases, die es da braucht, da draußen. Wenn ihr noch Fragen habt, wendet euch an FIDA. FIDA spricht.